Ja, ihr lieben Waldstädter, bin wieder da. Freue mich da immer, wenn ich Richtung Waldstätten fahre. Schön, mit euch Gemeinschaft haben zu dürfen, im Namen unseres Herrn Jesus, und zu wissen, dass er wirklich jetzt auch gegenwärtig ist und in unsere Herzen sprechen möchte. Mit dem Bibeltext, über den ich heute spreche, wie soll ich sagen, mit dem bin ich schon eine Zeit lang selber in meinem Herzen unterwegs, weil er mir sehr viel bedeutet, weil er mir zur Seelsorge geworden ist, weil er mir selber zum Trost geworden ist, gerade auch in Bezug auf, kann ich mal sagen, die eigene Lebenssituation, die eigene Familie. Und ich merke immer mehr, seit jetzt, wie das auch schon angeklungen ist gerade in der Einleitung, seit jetzt auch noch diese Ukraine-Krise sich eingestellt hat, voll durchgeschlagen hat, wie es keiner sich vorstellen konnte, merke ich, wie aktuell dieser Text auch da ist. Wir werden heute hören, dass unser Herr Jesus da ist, einfach da ist. Wir werden darauf hören, wie Jesus Menschen begegnet, gerade auch und in besonderer Weise denen begegnet, die an ihn glauben, die mit ihm unterwegs sind, wo oftmals Lebensbegleiter in Richtung Angst, in Richtung Panik, in Richtung Nöte sich auch eingestellt haben. Es ist ein Text, wo der Sturm ganz arg bläst, wo die Wogen hochgehen. Und ich denke, es kann eigentlich ja, total mit der momentanen gesamten Weltsituation verglichen werden. Jesus geht auf dem Wasser, Matthäus Kapitel 14, ich denke, dass der Text jetzt auch hier eingeblendet wird, Matthäus 14, Verse 22 bis 33, wenn ich so meine Verkündigungsdienste mache, entscheide ich mich oft für die Hoffnung für alle, die etwas modernere Übersetzung. Mal schauen, ob es kommt. Da? Okay. Jawohl. Jesus geht auf dem Wasser. Vers 22, also bei mir beginnt es jetzt damit mit dem Wort danach. Danach bedeutet nach der Speisung der 5000 befahl Jesus seinen Jüngern, in das Boot zu steigen. Das fehlt jetzt noch, der Vers 22, aber egal, das lassen wir das so. Befahl Jesus seinen Jüngern, in das Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Er sagte zu ihnen, jetzt geht und fahrt voraus. Das heißt, er hatte schon vor, da auch nachzukommen. Er blieb zurück, um die Leute zu verabschieden. Da habe ich mich schon drüber gewundert, habe ich gedacht, Mensch Jesus, 5000 Menschen oder noch mehr Menschen hat er wohl alle verabschiedet. Irgendwie hat es sicherlich auch relativ lange Zeit in Anspruch genommen. Und dann ging Jesus allein auf einen Berg, um zu beten. Und da wird mir auch deutlich bei diesem Text, es wurde Nacht. Also das sind wohl ganz andere Gebets- und Gesprächseinheiten, die Jesus da hatte, mit seinem Vater im Himmel sozusagen, wie wir das so gewohnt sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal denke ich schon, es wäre sicherlich immer wieder zum Überlegen, mehr Zeit zu investieren in das Gespräch mit Gott. Draußen auf dem See gerieten seine Jünger in Not, ein Sturm war losgebrochen und sie hatten große Mühe, das Boot vor dem Kentern zu bewahren. Gegen 4 Uhr morgens kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als sie ihn sahen, da schrien sie vor Entsetzen, weil sie dachten, es sei ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an: Ich bin es doch, habt keine Angst. Und seht ihr, so ist unser Herr Jesus auch bei jedem von uns. Bei jeder einzelnen von uns, bei jedem einzelnen von uns. Ich weiß nicht, in welcher Situation jetzt ein jedes von uns steht. Jesus möchte auch jetzt in dem Moment sagen, ich bin es doch, ich bin doch bei dir. Hab keine Angst. Da rief Petrus, also Herr, wenn du das jetzt wirklich bist, hey, wenn du das wirklich bist, ich kann es nicht begreifen, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Wie selbstverständlich stieg er jetzt aus, Petrus stieg aus dem Boot und es hat sofort funktioniert. Er ging auf dem Wasser Jesus entgegen. Als er aber die hohen Wellen sah, erschrak Petrus und im selben Augenblick begann er zu sinken. Herr, hilf mir, schrie er. Jesus streckte ihm die Hand entgegen, ergriff ihn und sagte: Hast du so wenig Glauben? Kannst deinen Namen da auch einreihen. Hast du so wenig Glauben? Vertraue mir doch. Und was ist das? Anderes Vertrauen ist für mich schon immer identisch mit Glauben. Glauben bedeutet nichts anderes als Vertrauen. Nachdem beide das Boot bestiegen hatten, legte sich der Sturm. Da fielen die anderen vor Jesus nieder und bekannten: Du bist wirklich der Sohn Gottes. Soweit dieser Text, der ist ja unwahrscheinlich bekannt. Also ich habe gedacht, wenn da diese ganzen Nachrichtenmöglichkeiten bestanden hätten, wie wir sie heute hätten, da wäre wahrscheinlich, hätte da einer gleich sein Smartphone oder was rausgezogen, hätte es gleich gefilmt, gell? Vielleicht wäre da auch noch sonst irgendeiner unterwegs gewesen, der das sofort aufgenommen hätte und dann innerhalb von wenigen Stunden wäre diese Nachricht um die ganze Welt gegangen. So ist das heute, auf jeden Fall. Sensation, 2 Männer gehen auf dem Wasser. Ja, sensationell war das damals und wird es auch immer bleiben, was uns die Bibel hier berichtet. Und ich denke, wenn man einmal davon gehört hat in seinem Leben, da war ich noch ein kleiner Junge und ich habe schon damals relativ viel Fantasie entwickelt und man sich da hineinversetzt in diese Geschichte, was uns da berichtet wird, dann kann sie nie mehr in Vergessenheit geraten. Ehrlich gesagt, ich bin einfach so ein Typ, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Das hätte ich auch sehr gern gesehen, wie das da zugegangen ist, auf dem Wasser zu gehen. Aber das wäre mir recht gewesen. Die andere Geschichte mit dem Wahnsinnssturm, ich bin heute Mittag mit meiner Frau in Ebingen in der Nähe Bad Kapp spazieren, glaube, da hat es geblasen. Das hat mir schon gereicht, gell? So orkanartig dahergekommen, so ein kalter Wind. Das wäre mir sicher nicht so recht gewesen. Allerdings hat auch das Wort Gottes niemals das Ziel, uns gar Sensationen vor Augen zu stellen. Ist es nicht vielmehr so, ihr Lieben, dass uns Gott mit seinem Wort immer wieder von Neuem in unseren jeweiligen Lebenssituationen begegnen und weiterführen möchte? Unter anderem werde ich persönlich immer dann besonders aufmerksam, wenn es im Wort Gottes um Petrus geht. Nicht zuletzt mit Blick auf seine Verhaltensweisen durfte ich den für mich entscheidenden Durchbruch in meinem Glauben an den Herrn Jesus Christus erleben. Da war für mich der Moment, als ich mein Herz öffnen durfte für Jesus Christus, war zeitgleich der Petrus daneben gestanden, ganz nah. Es wäre eine Geschichte für sich. Im Sinkenden oder vielleicht noch besser, im versagenden Petrus haben sich mit Sicherheit schon viele Menschen selbst wiedergefunden. Und zwar gewiss nicht nur unsichere oder zweifelnde Menschen. Nein, es waren auch starke Persönlichkeiten dabei, wie zum Beispiel Luther und Bismarck. Auch sie haben in dem Kleinglauben des Petrus, in dieser Mischung aus Mut und Angst sowie aus Vertrauen und Zweifel ihr eigenes Ich entdeckt. Mut und Angst, Vertrauen und Zweifel, sind das nicht ständig und ein Leben lang unsere Begleiter? Wir sollen und dürfen uns ganz und gar in diesem Bibelabschnitt wiederfinden. Er ist für unser Leben sozusagen Seelsorge pur. Folgen wir also dem Befehl Jesu und steigen mit hinein in das Boot, um ans andere Ufer zu gelangen. Ich habe 3 Punkte dazu. Mein erster Punkt: Es ist sehr, sehr, sehr gewiss, Jesus kennt die Not. Jesus kennt jede Not. Und darum geht es doch letztendlich in die Richtung, sich auf Jesus einzulassen, gerade in den Stürmen des Lebens. Ich wüsste sonst niemanden, auf wen ich mich dabei einlassen sollte. In der Nacht ist das Schiff mitten auf dem See und die Jünger geraten in große Not. Nun, wo ist jetzt da Jesus? Ganz konkret, wo ist in dem Moment Jesus? Was tut er? Er ist ganz allein auf einem Berg, um zu beten. Ja, so wird es uns hier gesagt. Und ich frage jetzt da einfach einmal, vielleicht provokatorisch auch, wie kann Jesus denn eigentlich mit seiner Abwesenheit glänzen, wenn für die, die zu ihm gehören, richtig oder gar höchste Lebensnot besteht hier in diesem Fall? Soll das ganze furchtbare Geschehen gar zu einer Glaubensübung werden? Habt ihr da nicht auch manchmal den Eindruck bei euch in eurem Leben? Für mich war interessant, da gibt es im Markus-Evangelium eine Parallelstelle zu dem, was da aus Matthäus wir jetzt gerade gelesen haben. Da steht im Markus 6, Vers 48, und er sah, dass sie Not litten beim Rudern, denn der Wind war ihnen entgegen. Also, dass es da nicht schön zugegangen ist, das hat Jesus gesehen. Was da für eine Drangsal entstanden ist, das hat Jesus gesehen. Und wenn uns der Wind auf unserem Lebensweg in ähnlicher Art und Weise entgegenbläst, vielleicht sogar unerbittlich, was meinen wir dann? Ich weiß nicht, ob es euch nicht auch schon so gegangen ist. Meinen wir da nicht gleich, er sehe es doch gar nicht. Er sieht es wohl gar nicht. Sonst könnte es doch nicht so kommen. Vielleicht sogar so unerbittlich kommen. Welche Erfahrungen haben wir selbst mit manchem Gegenwind in unserem Leben schon gemacht? Dazu habe ich Folgendes gelesen, das, was ich jetzt zitiere, ich sage das gleich zweimal nacheinander. In dem schlechten Fortgang unserer Sachen ist Gott oft mehr zu finden als in dem guten Fortgang. Nochmal. In dem schlechten Fortgang unserer Sachen ist Gott oft mehr zu finden als in dem guten Fortgang unseres Lebens. Habt ihr das auch schon erlebt? Da leidet man Not, richtig Not. Man rudert immer mehr. Man strengt sich noch mehr an. Und was passiert? Nö, das wird überhaupt nicht besser. Im Gegenteil, es wird es auch noch schlimmer. Da habe ich mir Gedanken dazu gemacht und möchte Folgendes sagen. Nach meiner Erkenntnis, nach meiner Sicht, nach meiner Auffassung, die große Kunst, Gott zu vertrauen und ihm das Handeln zu überlassen, lernen wir wohl nicht anders als alleine durch die Erkenntnis, dass unser eigenes Bemühen nichts, aber auch gar nichts hilft. Und ihr kennt es aus eurem Leben, wie schnell dieser Punkt erreicht ist, dass dein eigenes Bemühen dich keinen Zentimeter weiterbringt. Aber in der Not, das sollen und dürfen wir mit Gottes Hilfe rechnen. Das ist doch die einzige Stelle, wo wir uns hinwenden sollen. Da gibt es so einen schönen Psalm, den kennt ihr alle. Der fällt mir jetzt, der steht nicht auf meinem Zettel, der fällt mir jetzt gerade ein. Woher kommt mir Hilfe? Dann kommt die Antwort, meine Hilfe kommt von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist die einzige Stelle, die helfen kann. Jeder kennt das, vielleicht die Jüngeren, naja, gut, ich denke, wenn du mal ein paar Jahrzehnte hinter dir hast, dann sammelt sich da immer mehr, jeder kennt das, sage ich jetzt mal, den festen Boden, das passiert auch schon bei Jüngeren, den festen Boden einfach unter den Füßen zu verlieren, dort wo Nöte hereinbrechen und uns bedrohen und uns das Wasser wirklich vielleicht bis zum Halse steht. Wer kennt das nicht? Das war für mich interessant. Das Wasser bis zum Halse steht, das Wasser in der Bibel nicht einfach H2O ist, sondern alles, was uns in unserem Leben bedroht und Angst macht und uns in den Abgrund ziehen will. Oft begegnen uns solche Lebensnöte in den Psalmen, also wenn es gerade bei mir, bei uns nicht so sehr erquicklich ist und auch gar nicht mehr gut läuft, sage ich mal, da sind mir die Psalmen, oder wenn ich merke, jetzt bist du gerade in einer Phase, da sind mir die Psalmen sehr, sehr wichtig. Ich kann das auch bloß empfehlen. Und da ist mir dann Psalm 69 vor Augen gekommen, ist ein längerer Psalm auch, ich zitiere daraus nur ein paar Verse. Das hat David einmal formuliert, der beginnt so, rette mich Gott, und da kommt es, das Wasser steht mir bis zum Hals. Ich versinke in tiefem Schlamm. Ich habe keinen Grund mehr, unter den Füßen. Ich bin in das Bodenlose geraten. Ich habe mich müde geschrien, bin völlig erschöpft. Der letzte Hoffnungsschimmer ist erloschen. Ist das übertrieben, was da gesagt wird? Also wisst ihr, aus eigener Erfahrung heraus weiß ich zutiefst, dass es solche Momente im Leben eines Menschen gibt. Und dann kommt ein paar Verse weiter, wie eine besondere Wendung: Zur Zeit der Gnade wende ich mich an dich. Bitte antworte mir, du zuverlässiger Helfer. Deine Treue beglückt mich und deine Barmherzigkeit ist groß. Hier in dem Text wird uns gesagt, dass er erst um die vierte Nachtwache hat er sich dann sehen lassen. Das war gegen 4 Uhr morgens. Er hatte also 3 Nachtwachen verstreichen lassen. Habt ihr so ein bisschen Fantasie? Bringt ihr die mal jetzt ein? Auf einem Meer, auf einem See, mitten in der Nacht, Kuhnacht, sage ich mal, und da stürmt es und da vergehen 3 Nachtwachen. Und jetzt in der 4. Nachtwache kommt dann Jesus. Was habe ich dazu gedacht? Ich denke, Gott kann offensichtlich nicht zu uns kommen, ehe wir nicht am Ende unserer Möglichkeiten angelangt sind und von Herzen verzweifelt rufen: Ich, elender Mensch. Also würde Gott uns schon helfen, solange noch ein Rest Vertrauen auf unsere eigenen Möglichkeiten vorhanden sind, da kämen wir ja gar nicht auf die Idee, dass uns Gottes Hilfe zuteil wurde. Und wohl gerade deshalb müssen Kinder Gottes auch harte Geduldswege gehen. Jemand hat dies einmal sehr treffend formuliert, das sind mir ein paar gute Aussagen begegnet. Ich lese auch das zweimal. Wenn eine Demütigung vorüber ist, so fangen wir schon an, eine neue notwendig zu machen. Wenn eine Demütigung vorüber ist, dann fangen wir schon an, eine neue notwendig zu machen. Kenne ich aus meinem Leben. Wir befinden uns im Glaubensleben nun einmal nicht nur auf Berg, sondern ganz gewiss auch auf Talfahrten. Und gerade auf den Talfahrten werden wir erleben, dass Jesus inmitten der Nöte und den Stürmen des Lebens da ist. Das werden wir erleben. Und wenn ich das nicht aus eigener Erfahrung entspräche, würde ich mich jetzt hier da nicht vorne hinstellen und überhaupt getrauen, so etwas zu sagen. Frage: Sehe ich auf ihn? Wo geht mein Blick hin? Sehe ich auf ihn? Erwarte ich Hilfe von ihm? Erst kürzlich, meine Frau und ich, mir leset immer im Neukirchner Kalender, Andachtskalender, das war am Sonntagmorgen, ich meine, das war vor 3 Wochen so, ja. Gerade in dem Zusammenhang mit diesem Text, ich habe es dann schnell da noch mit aufgenommen, da konnte ich etwas lesen, das ich bis dahin noch nie gehört hatte, das mir aber sehr hilfreich wurde. Ich habe es auf so einen gelben Post-it geschrieben und da hängt es jetzt an meiner Pinnwand dran. Das, was Gott uns gibt, ist genau das, was wir von ihm erbitten würden, wenn wir alles wüssten, was er weiß. Das ist auch was, mein. Das ist wahr. Das, was Gott uns gibt, ist genau das, was wir von ihm erbitten würden, wenn wir alles wüssten, was er weiß. Auch wenn uns manches nicht erspart bleiben wird in unserem Leben und vielleicht auch richtig ins Leiden hineinkommen, werden wir das sichere Ufer mit Jesus erreichen. Und wisst ihr, das wird für mich auch mit meiner Vorstellung, die ich da so habe, ich brauche viel Bilder, um etwas zu verstehen, das wird für mich dann auch zu einem Bild. Da startest du dein Leben. Der Herr, der Vater im Himmel, er schenkt dir dein Leben. Und dann geht es los bis 70, 80, 90 Jahre so. Und dieses Unterwegssein, im Leben unterwegs sein, ist doch nichts anderes als dem Weg zu folgen, den unser Gott für jeden von uns vorgegeben hat, um eben an das sichere Ufer zu kommen. Und es ist eben als Lebensziel, ist da, wo ich herkomme, gehe ich wieder zurück. Da bin ich ganz sicher dabei, wenn ich an Jesus Christus in meinem Herzen glaube. Hundertprozentig. Der zweite Punkt, zweiter und dritter Punkt, wird nicht mehr ganz so lang. Jesus hilft in der Not. Ein Leben mit Jesus wagen. Es geht dabei darum, Sicherheiten loszulassen. Jetzt wird es schwierig, ihr lieben Geschwister. Sicherheiten loszulassen. Ein Leben mit Jesus wagen. Unser Herr möchte sagen, ich kenne dich doch und weiß nur zu gut, wie schwer es dir fällt, aber vertraue mir und lass doch endlich los. Kann ich mich von Sorgen lösen? Schwierige Sache. Eine äußerst schwierige Sache. Was sagt uns der Text dazu? Petrus stieg aus dem Boot und wagte den Schritt hin zu Jesus. Und dann kommt für ihn die Konfrontation mit dem, was wir alle ebenfalls aus unserem Leben kennen. Jede und jeder von uns. Wir bekommen es mit diesem Wechselspiel aus Mut und Angst sowie aus Vertrauen und Zweifel zu tun. Wage ich es, Sicherheiten loszulassen, die mir lieb geworden sind? Oh, da habe ich auch viele. Ihr Lieben, Gott kann das Schwerste von einem fordern, was Halt und Stütze war, damit wir im Vertrauen zu ihm Schritte wagen. In solchen Lebenssituationen geht es sozusagen an das Eingemachte, nämlich darum, still zu werden und das Handeln Gottes abzuwarten. Ihr wisst ja, dass das Warten immer so eine Sache ist. Meist wollen wir das Ruder in die Hand nehmen. Und irgendwie, wenn du dann mal 50, 60, 70, 80 Jahre alt bist, dann denkst du doch, ich bin auch so ein Typ. Ah! Jetzt haben wir schon wieder was anderes. Ständig bist du doch dran, nach Lösungen zu suchen, selber zu rudern, selber zu arbeiten, bist an der Sache dran, das zu ändern. Als ich mir da so Gedanken drüber gemacht habe, vielleicht lacht er jetzt ein bisschen, ich muss ja selber lachen, aber mir ist der Gedanke gekommen, ich weiß auch nicht, eigentlich bist du auf die Welt gekommen, um Probleme zu lösen, sag mal. Immer wieder kommt ein neues. Und das, was wir so anstreben, na, irgendwann, wenn ich mal in der Rente bin, da sind wir schon eine Weile, gell, du Fred und Gela, da sind wir schon eine Weile. Wir sind sehr befreundet, wir machen auch manches gemeinsam. Da denkst du, jetzt wird es doch mal ruhiger. Ha. Mein dritter Punkt: Jesus tröstet in der Not, ungeteilt in Herzen sein und den Blick fest auf Jesus gerichtet haben. Wir sehen wieder auf Petrus, zunächst macht er alles richtig, aber gleich im zweiten Schritt kommt der entscheidende Fehler. Was ist das für ein Fehler? In dem Moment, als er das sichere Boot hinter sich gelassen hat, also da muss ich den Petrus sehr bewundern, ich glaube, ich wäre nicht ausgestiegen. Ja. Aber in dem Moment, als er es getan hat, da hätte er den Blick fest auf Jesus gerichtet lassen sollen. Ihr Lieben, das ist eine Blickrichtung, die sollte sich eigentlich, die müssen wir immer wieder neu trainieren, den Blick auf Jesus gerichtet lassen. Petrus' Herz, es war geteilt, er sah die starken Wellen und schenkte diesen mehr Aufmerksamkeit. Die ganzen Sachen, die ganzen Probleme des Kriegsgeschehen, da schauen wir drauf. Fernseher ein, Nachrichten, hab schon gesagt, Fernseher aus, ich will es nicht mehr sehen, macht es, ist ganz gut. Er sah von Jesus weg und vergaß, dass Jesus eben mächtiger ist als alle Naturelemente. Vertrauen wir unsere Sicherheiten und Ängste, vertrauen wir denen nicht mehr als Jesus? Sag doch mal ganz ehrlich, prüft euch mal selber. Wenn wir nur auf uns, wenn wir nur auf andere und unsere Probleme schauen, wird auch unser Glaube ganz gewiss ins Wanken geraten. Bei allen Dingen muss das Herz ungeteilt bei Jesus bleiben. Und nun, wie geht jetzt Jesus mit seinen Freunden um? Wie geht der himmlische Vater mit seinen Kindern um? Jesus sieht die Not, er weiß darum und er kommt nie zu spät. Glaubt nur das, Jesus kommt nie zu spät. Er ist der Lebendige, er hat dein Leben im Blick. Er hält uns, wo die Not am größten ist und die Tiefen am tiefsten sind. Als Petrus ihn zweifelnd bittet, streckt er ohne Murren und ohne anzuklagen seine Hand aus und forderte ihn auf, komm, erfahre, komm, wage es. Ich denke, das ist eine Aussage, die ich auch gut brauchen kann. Komm, erfahre, komm, wage es. Gott will unser Tröster sein in allen Lebenslagen. Und es gibt nur auch da nur diesen einen Tröster. Ich habe da noch 4 Bibelstellen herausgesucht, die das auch uns heute zusprechen. Etwas Wunderbares aus Johannes Kapitel 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und selbst wenn, was wir nicht wünschen, bis in unser Land noch Raketen reinfliegen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Dann auch aus Johannes Kapitel 16. Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. Dieser Friede, den wir nur in Jesus haben. Kennt ihr ihn? Ihr kennt ihn. Ja, ihr kennt ihn. In der Welt habt ihr Angst. Das ist es. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Und dann ein tolles Bild. Mal bei der Stefanie ist es jetzt bestimmt. Sehe ich gerade dich und deine Kinder, deine Töchter neben dir. Aber das hast du bestimmt früher auch gemacht und vielleicht muss es auch heute ab und zu noch machen. Da steht in Jesaja, ich will euch trösten, wie eine Mutter euch tröstet. Was ist das für ein Bild? Und dann noch aus 2. Korinther, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Hier steht es auch nochmal direkt. Und jetzt kommen wir ganz zum Schluss des Textes. Schließlich sollten wir nicht übersehen, und das ist für mich jetzt das Ziel auf diesem Bibelabschnitt, sollten wir nicht übersehen, dass uns am Ende dieses Textes gesagt wird, da legte sich der Sturm. Das gibt's auch. Das ist eigentlich das, was wir uns so sehr wünschen. Soll sich der Wind, diese große Naturkraft, legen, so muss notwendigerweise eine noch größere Kraft über ihn kommen und ihn zur Ruhe zwingen. Ähnliche Dinge sind auch schon seither unter den Nachfolgern Jesu bei Stürmen oder anderen lebensgefährlichen Situationen vorgekommen. Aber ich denke, wer es erlebt, den erfasst dabei gewiss ein Schauer, wie hier die Jünger vor solch schrecklicher, majestätischer Kraftentfaltung. Jetzt kommen bloß noch ein paar letzte Sätzle. Ich habe gedacht, wie schließt du jetzt das Ganze hier ab? Und da habe ich gedacht, was wird eigentlich noch auf uns alles zukommen? Was wird auf deine Kinder zukommen? Was wird auf deine Enkelkinder zukommen? Wissen wir alles nicht. Aber in der Bibel steht viel darüber geschrieben. Und das, was da steht, ich bin einer, der darin glaubt, dass in der Bibel Wort für Wort, das ist das Wort Gottes. Und nichts anderes. Ich habe auch schon gehört, ja, die Bibel ist ein sehr wertvolles Buch, habe ich schon gehört, aber das darf man eigentlich nicht alles so ganz Wort für Wort nehmen. Da kehre ich am liebsten um und springe davon, wenn ich sowas höre. Das möchte ich nicht, sowas. Aber jetzt habe ich da noch ein paar Gedanken dazu zum Schluss. Ihr Lieben, stellt euch mal vor, was wird es wohl sein, wenn sich auf das Wort des Herrn die Kräfte der Himmel bewegen? Das sind jetzt nicht meine Worte, das steht auch in der Bibel, das ist sein Wort. Was wird es wohl sein, wenn sich die Kräfte der Himmel bewegen, wenn sogar die Sterne fallen? Wenn der Himmel entflieht wie ein zusammengerolltes Buch und die Erde brennt, wer und was werden dann noch bleiben? Was denkt er, was dann noch bleibt? Ich habe mir welchen Gedanken gemacht, klar, habe ich gedacht, das steht ja ganz zentral auch in seinem Wort drin. Bleiben werden nur die Worte Jesu. Die werden bleiben. Die verändert auch keiner. Die werden bleiben in alle Zeit und Ewigkeit. Und die werden in sein Reich, wo wir dann bei ihm sein dürfen, werden die da einmünden, seine Worte. Und natürlich auch dann die, die dann in diesem Reich wohnen, eben seine Kinder. Eine Heimat haben wir da, eine Wohnung haben wir da. Die ist schon längst fertig. Wunderschöne Wohnung, denke ich da. Aber okay, machen wir bloß nicht den Fehler, da wird mal keine Menschen sein, wie jetzt hier auf dieser Erde. Sagt die Bibel auch. Ganz zum Schluss ein Vers eines Liedes. O Jesu, Gekreuzigter, dir jauchz ich zu. Mein Heiland, mein Gott und Herr, in dir ist Ruhe. Die Menschen sind unterwegs, so unruhig, ich bin's ja auch immer wieder. In dir ist Ruhe. Mit dir überwind ich weit des Todes Macht. O Wort voller Seligkeit, es ist vollbracht. Amen.